Ihr dürft Platz nehmen und ich möchte auch euch von meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen. Angesichts des Wetters wäre es zu verstehen, dass einiges vorziehen, zu sagen, ach, das lange Wochenende, das baue ich aus und ich erhole mich. Ihr habt da eine Ausnahme gemacht und habt gesagt, nein, den Sonntag, der gehört dem Herrn und ich komme in die Gemeinde und ihr habt daran gut getan. Ich habe euch ein Wort mitgebracht. Ach, bevor ich das lese, ich möchte unseren jungen Menschen einfach nochmal von ganzem Herzen auch so meine Anerkennung auch weiter oder ausdrücken. Ich finde prima, dass ihr euch hier vorne hinsetzt. Hier vorne ist es übrigens, ja, danke. Ich glaube, eine Gemeinde, in der sich die Jugendlichen ganz nach hinten verkrümeln, da stimmt irgendwas nicht. Es muss so ein bisschen lebendig sein und das finde ich auch gut, ihr drückt das aus. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich mag mich täuschen, aber es ist so eine subjektive Erfahrung, hier vorne ist es anders. Ja? Es ist unabgelenkter und irgendwie auch in der Gegenwart Gottes gefühlt frischer. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Aufmerksamkeit mitgebracht. Und ich möchte mit euch ein Wort aus dem Römer 10, die Verse 9 bis 11 teilen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln mitgebracht. Nicht alle, einige kramen jetzt zu ihren Handys. Paulus hat diese Worte an die Römer geschrieben. Das sind so ganz zentrale Worte und ich gehe davon aus, mindestens 50% auch der hier Anwesenden kennen diese Worte. Und sie heißen, und so formuliert er es, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Wie geht's weiter? Wirst du gerettet werden. Mit dem Herzen nämlich glaubt man auf Gerechtigkeit hin, mit dem Mund bekennt man auf Rettung hin. Es geht weiter, denn die Schrift sagt, keiner, der auf ihn vertraut, wird bloßgestellt werden. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Es war in meiner persönlichen Gebetszeit, vielleicht vor 3 Wochen, da las ich morgens genau diesen Abschnitt. Das mache ich regelmäßig. Und gerade diese Verse haben mich im Besonderen angesprochen. Manchmal gibt es sowas, dass man bei dem Lesen des Wortes Gottes auf einmal so Halt macht und sagt, was steht da eigentlich ganz genau? Und so hat mich einiges angesprochen und ich habe das Thema auch vielleicht für heute genannt, Jesus, Doppelpunkt, Retter und Herr, aber auch ein Fragezeichen dahinter gemacht und das möchte ich auch während der Predigt ein klein wenig auch auf den Punkt bringen. Jesus, Retter und Herr, das sagt sein Wort. Das Fragezeichen ist verknüpft mit uns. Übrigens möchte ich nochmal sagen, auch was die persönliche Gebetszeit betrifft. Ich bin davon überzeugt, jeder, der Jesus Christus nachfolgt, der kommt um diese persönliche Zeit nicht herum. Ich möchte euch das nochmal ganz deutlich ans Herz legen. Es gibt nichts, was die persönliche Zeit mit Gott ersetzen kann. Das wirst du auch merken, wenn du eine Frau hast, eine Freundin, es wird nichts geben, was die persönliche Zeit ersetzen kann. Und lasst euch das von keinem nehmen. Von keinen Dingen, die noch so wichtig sind. Wisst ihr, ich sprach mal mit einem Neubekehrten aus der Nette Church, der sagte mir, Andreas, weißt du, die Woche ohne Gottesdienst, die ist richtig lang. Und es stimmt, eine Woche ist lang ohne Gottesdienst. Kannst ja mal versuchen und vielleicht bei dem Wetter ist das eher so gefährlich, mal ohne Essen und Trinken auszukommen. Du wirst merken, das wird schwierig werden und wir brauchen einfach. Notwendig ist es, dass wir Speise zu uns nehmen. Insofern möchte ich das nochmal unterstreichen. Sorgt dafür, dass nicht nur eure Speise aus dem Gottesdienst besteht, sondern dass ihr persönlich mit dem Herrn eure Zeit habt. Ringt darum, dass Gott durch sein Wort zu euch redet. Dass ihr mal entdeckt, was steht denn da drin. Man sagt, dass dieses Wort nicht nur ein Buchstabe ist, sondern dass es ein Rema wird, dass es persönlich wird, euch anspricht in eurem Herzen. Das ist so wichtig. Reserviert euch Zeit, so wie wir uns Zeit nehmen müssen zum Essen und pflege diese Zeit. Ich lege euch das ganz, ganz doll ans Herz. Ja, suche sein Reden. Es waren 2 Punkte, die haben mich an diesem Morgen angesprochen. Es war ungefähr 4:30 morgens. Es waren diese beiden Punkte, Jesus Retter und Jesus Herr. Nein, konkreter noch. Ich habe nochmal nachgelesen und versucht zu entdecken, was steht da drin. Und ich möchte ein kleines Wort nochmal betonen. Und ich glaube, alle, die hier sitzen, oder fast alle, ich möchte da ein bisschen vorsichtig sein, würden vielleicht sagen, Jesus, Retter und Herr, na klar. Ist doch logisch. Worüber predigst du, Andreas? Ist doch logisch. Aber ich habe genau gelesen und dort steht, wenn du mit deinem Munde bekennst. Und auf einmal sprach es mich an und ich merkte, Gott spricht nicht zu der ganzen Welt durch sein Wort an der Stelle, sondern es wird ganz persönlich. Wenn du, Andreas, so habe ich es auch empfunden, mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und da komme ich gleich nochmal drauf, und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ist das nicht wahnsinnig? Toll. Gott spricht in diesem Wort ganz persönlich zu dir und zu mir. Und es gilt so. Es ist so, als wenn Gott dich persönlich anspricht. Wenn du das tust, mit deinem Mund und in deinem Herzen, so wirst du gerettet werden. Du. An dieser Stelle schaut dir Jesus in die Augen. Das darfst du auch mal zulassen. Halt mal diesen Blick aus. Das sagt er dir. Ja? Und während er dir in die Augen schaut, da sieht er dich, auch mit deinen Begabungen, die er wunderbar an dich hineingelegt hat, an denen du arbeiten solltest, dass sie sich entfalten, an deinen Stärken. Ja, er sieht auch deine ganzen Anstrengungen, die du vielleicht so unter der Woche immer wieder auch da verübst. Er sieht aber auch deine Ängste. Er sieht auch dein Verlangen. Er sieht deine Fehler, dein ganzes Zu-Kurz-Kommen. Er sieht auch deine Sünde. Und er sagt uns das als einer, der uns liebt. Und außerdem, ich glaube, wir können uns auch jegliche geistliche Maskerade bei ihm einfach schenken. Ja, spar dir das Geld für die Schminke bei ihm, das nützt nichts. Er schaut da sowieso durch. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Du darfst auch zu ihm kommen. Gottes Wort sagt, alle Menschen werden vor ihm offenbar sein und sind vor ihm offenbar, und das stimmt. Irgendwann kommt der Punkt, da werden wir wirklich offenbar vor ihm. Da zeigt sich der Kern in uns und was in uns steckt. Ich möchte das nochmal lesen. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das Wort der Bibel, das Gottes Wort verknüpft hier zwei zentrale Aspekte. Das eine ist Retter und das andere ist Herr. Ich finde es überhaupt einzigartig. Und ich weiß nicht, ob in irgendeiner anderen Religion es etwas Vergleichbares gibt, dass Gott einen Heilsplan mit uns Menschen in meinem Wort finden lässt. Und Sie finden ihn hier. Rettung. Versucht mal mit mir so ein Experiment zu machen. Wir gehen gleich mal auf die Straße, würden jemanden ansprechen und sagen, weißt du, dass du verloren bist oder dass sie verloren sind? Sie brauchen Rettung. Ich weiß nicht, was die natürliche Reaktion wäre. Vielleicht ist auch deine Reaktion so ein bisschen seltsam, so ambivalent. Vielleicht denkt derjenige, schaut dich genau an, wo haben sie dich denn freigelassen? Ich brauche Rettung. Wovon eigentlich und wofür? Kannst du mir das mal erklären? Vielleicht würden einige spontan zustimmen. Auch das, wofür wir heute gebetet haben. Ja, unsere Welt, Klimaschutz, Kriegsgefahr. Ja, unsere Welt, das ist offensichtlich, wir brauchen Rettung. Versuch dich mal, ich weiß nicht, wie viel Fernsehen du in der letzten Woche geschaut hast. Versuch dich mal daran zu erinnern, das ganze Programm auf allen Sendern von Montags bis Freitags, ob das Arztserien waren, Bergretter, Kochshows, Castingshows, Flüchtlingsdramen, ja, die ganze Welt braucht Rettung. Aber hast du innerhalb des Fernsehprogramms in der letzten Woche mal die Botschaft vernommen, du brauchst persönlich Rettung? Ich nicht. Ich habe nicht so viel Fernsehen geguckt, aber vielleicht haben die, die mehr geguckt haben, das gehört. Ich glaube es nicht. Es ist die Bibel, die davon spricht, wir brauchen Rettung. Unsere Welt spricht nicht von Rettung, die mit uns persönlich zu tun hat. Ja, von verschiedenen Gedanken vielleicht. Wenn wir an Rettung denken, dann denken wir an die Bilder vielleicht, die wir vor Augen haben, die uns das Fernsehen zeigt, wenn Menschen über das Mittelmeer hier nach Europa versuchen zu gelangen, absaufen. Und dort ihr Leben lassen. Wie viele 100 sind allein in diesem Jahr schon wieder umgekommen? Ja, diese Menschen, das verknüpfen wir mit Rettung. Aber die Bibel meint genau auch das, Rettung. Es geht dort um etwas so Tiefes, was so zentral mit uns als Menschen zu tun hat, dass die Bibel es so deutlich sagt. Und ich sage ja, geht mal auf die Straße und verkündigt, ihr braucht Rettung. Die Menschen verstehen es nicht. Und vielleicht verstehen sie es nicht, weil es ihnen niemand erklärt hat. Ich weiß nicht, ob es in den Kirchen gepredigt wird. Ich möchte es predigen. Ja, es ist offensichtlich. Nicht nur unsere Welt braucht Rettung. Jeder Einzelne, du und ich, wir brauchen Rettung. Wir brauchen Rettung. Rettung hat immer einen Lebensbezug. Und das ist auch bei Gott so zu finden. Er hat einen Lebensbezug und den verknüpft er zunächst mit dir. Ich weiß nicht, vielleicht bist du mal einmal in deinem Leben in einer Situation gewesen, wo du selbst ein Lebensretter warst. Wo du zur richtigen Zeit an dem richtigen Ort warst. Und weil du die Situation erkannt hast, hast du jemanden das Leben gerettet. Da wird so etwas plastisch. Da zeigen wir, wie relevant das ist. Wenn du nicht da gewesen wärst, vielleicht wäre dieser Mensch zu Tode gekommen. Es braucht Rettung. Paulus schreibt, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dann wirst du gerettet. Ich möchte deutlich sagen, Jesus ist der Retter. Ich möchte es auch deutlich hier formulieren und sagen, auch du, der du bis jetzt Jesus noch nicht angenommen hast, erkenne, du brauchst Rettung. Das ist die Wahrheit. Auch wenn es dir jetzt vielleicht noch so gut geht, auch wenn deine Perspektive jetzt anders lautet und sagst, wovon? Mir geht's doch gut. Die Bibel ist da deutlich und sagt, du brauchst Rettung. Was meint es da eigentlich? Es meint dich ganz persönlich. Und auch Rettung wovon? Wir brauchen Rettung und da ist die Bibel auch sehr deutlich. Weil es Sünde in unserem Leben gibt und deren Viruseigenschaft ist es, dass sie uns innerlich zu Tode bringt. Tod bedeutet bei Gott Trennung. Trennung, abgetrennt von Gott. Und das ist die Wahrheit, auch von der die Bibel spricht. Es gibt etwas in unserem Leben, was uns trennt von Gott. Das ist die Sünde, die Schuld. Tod ist kein Prozess, sondern ist ein Zustand. Getrennt zu sein auf ewig von Gott, das wäre ein Zustand, das ist das Schlimmste. Sterben gehört auch dazu, das ist ein Prozess. Aber die Bibel sagt, ohne Rettung werden wir alle, sind wir tot, werden wir verloren gehen auf ewig. Das ist die ganze Wahrheit. Ohne Rettung werden wir verloren gehen auf ewig. Wir werden nicht bei Gott sein, wie er es sich gedacht hat. Dieses Virus in uns wird dafür sorgen, dass wir innerlich zugrunde gehen. Vielleicht mag es noch gut ausschauen, aber innerlich hat Sünde immer verheerende Wirkung. Ich habe in meinem Garten 3 Buchsbäume und jeder, der so, vielleicht solche Dinge auch noch hat, der weiß, es gibt seit einiger Zeit so einen Zünsler, der kam von Asien, glaube ich, über irgendwelche Containerschiffe vermutlich hierher. Meine Buchsbäume beobachte ich ganz genau. Noch sehen sie gut aus, aber ich sehe schon, wenn ich mal die Blätter zur Seite mache, da steckt schon wieder so ein Ding drin. Und nicht nur eins, diese kleine Raupe, von innen ist das wie vergleichbar mit der Sünde. Sie frisst an den Blättern und sie hinterlässt einen Fraßschaden. Nicht nur, dass sie die Blätter frisst, sondern auch die Rinde. Und so geht dieser ganze Buchsbaum am Ende zugrunde. Und so mag es auch mit der Sünde sein. Vielleicht siehst du noch gar nichts, noch ist alles grün. Aber das ist diese verheerende Wirkung der Sünde. Sie frisst den Menschen von innen auf, sie richtet ihn zugrunde. Und Sünde, die nicht vergeben wird, also ohne dass dieser Zünsler da rauskommt, ja, führt immer zum Tode. Gemeint, ich spreche in Sünde natürlich, muss ich mal klar sagen, nicht nur von sichtbarer Sünde wie Unmoral, wie Neid, wie Hass, wie Mord, wie Lüge, das, was wir auch in den Geboten Gottes finden. Ja, das sind auch Auswirkungen der Sünde. Aber die Bibel ist sehr klar und sagt, im Johannes 16, Vers 9, ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Ich weiß nicht, ob dir jemand schon mal gesagt hat, vielleicht ein Trainer, hör mal, ich glaube nicht an dich. Ich stelle dich nicht auf den Platz. Mit dir verknüpfe ich keine Perspektive. Vielleicht ist das genauso, dass Menschen Gott nicht auf den Platz stellen und sagen, Gott, ich glaube eigentlich gar nicht an dich. Das kann aktiv geschehen, dass du sagst, eine bewusste Entscheidung gegen Gott, nein, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben, bisher. Das mag so sein, du leugnest deine Existenz oder du denkst, ich schaff's alleine. Das kann aber auch passiv sein, dass du gar nicht von ihm bisher gehört hast, dass dir niemand gepredigt hat, du brauchst der Rettung. Ich möchte das heute tun. Ich glaube, es gibt davon mehr Menschen, als wir denken, denen hat niemand gesagt, dass in ihnen dieses Gift der Sünde ist. Wenn sie nicht Vergebung erfahren, werden sie zugrunde gehen. Jesus, mein Retter. Ich bin Gott so dankbar, dass ich mit 13 Jahren an einen Punkt geführt wurde, wo ich erkennen musste, ich Andreas, ich brauche Rettung. Ich brauche Rettung. Und ich sage, das kam auch nicht von allein. Und es kam unter der Verkündigung. Und übrigens, ich glaube, da hat sich auch an mir ein Schriftwort erfüllt. Carsten hat mir das heute Morgen gleicherweise gesagt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Das habe ich erfahren. Auch an diesem Punkt selber, dass ich das glauben musste und lernte auch. Und ich kannte, ich brauche Rettung. Ja? Ich glaube, in dem Wort Gottes finden wir, wie sollen sie denn glauben, wenn sie nichts gehört haben? Ich denke da an das Projekt Gemeindegründung Viersen. Wir waren am Donnerstag dort, gespannt, welche Tür Gott aufmacht. Wir wollen den Menschen verkündigen, dass sie Jesus brauchen, sonst gehen sie verloren. Ich möchte aber euch Christen, ich möchte euch Gemeindekindern sagen, die ihr vielleicht in einem gut behüteten Elternhaus aufgewachsen seid, es nützt euch gar nichts. Mein Vater war Pastor, es nützt mir gar nichts. Auch wenn dein Vater Evangelist ist oder sonst ein großer Glaubensheld, es nützt dir gar nichts. Jeder von uns braucht Erlösung. Ob du jetzt ein großer Sünder bist, ob du mit dem Gesetz in Konflikt geraten bist oder nicht, das ist nicht entscheidend. Die Bibel sagt, wir alle brauchen Errettung. Das möchte ich euch sagen. Und wenn du an diesem Punkt merkst, das kenne ich nicht in meinem Leben, ich bin nicht errettet, dann möchte ich dir das sagen, Jesus möchte dein Retter sein. Das finde ich, wenn du mit deinem Munde bekennst und deinem Herzen glaubst. Gott hat sich diese Erlösung genauso vorgestellt. Wir müssen mit unserem Munde bekennen. Wenn ich dort mal die Kontextverse vergleiche, spricht es dort auch von der Taufe, auch in der wir verkündigen, ja, ich bekenne, ich gehöre zu Jesus. Ich möchte nochmal zurückkommen, Jesus, Retter und Herr. Glaubst du das, dass Jesus Retter und Herr ist? Ich möchte mal ehrlich sein, ja, ich glaube das von ganzem Herzen. Ich glaube, dass Jesus Retter und Herr ist. Wie könnte ich es auch anders? Ich weiß aber auch, dass wir vielleicht manchmal in den Gemeinden Schlagseite haben und Jesus Retter sehr stark überbetont wird. Man kann es gar nicht überbetonen, das ist Quatsch, was ich gerade sage. Aber wenn wir mal genau reinschauen auch in das Wort Gottes, der Name Jesus in Verbindung mit Retter wird ca. 16 Mal genannt. Der Name Jesus in Verbindung mit Jesus ist Herr. 450 Mal. Nicht, dass die Bibel das jetzt zu einer Seite wichtet. Aber eins ist mir auch klar. Jesus ist Retter, ist mein Retter. Und ich hoffe, ist auch dein Retter. Aber Jesus ist auch Herr. Aber das hat etwas Besonderes. Und das macht was mit meinem Leben. Und ich habe gesagt, was mich angesprochen hat, war, ich musste lesen, wenn du, und das sprach zu mir, deinem Munde bekennst und in deinem Herzen glaubst. Und da habe ich gelesen, dass Jesus der Herr ist. Ich glaube, die Bibel verknüpft da etwas miteinander, was wir niemals trennen dürfen. Jesus ist Retter. Halleluja. Aber er ist auch Herr. Und ich möchte das verknüpfen mit diesem Wort du. Das hat was mit uns zu tun. Und da muss ich mir die Frage stellen, und das hat mich innerlich erschüttert an der Stelle und hat mich auch zweifeln lassen. Ich sage, Jesus ist Herr, ja, aber gilt das auch für mich persönlich? Die Frage ließ mich nicht los. Ist Jesus auch mein Herr? Wir haben es gerade gesungen, mehrfach. Vielleicht habt ihr es gar nicht mehr vor Augen. Ich muss ein bisschen was trinken. Aber Jesus ist Herr. Frage auch, ist er dein Herr? Ich muss mich das auch fragen, ist er auch mein Herr? Diese beiden Aspekte. Ich glaube, niemand kann Jesus als Retter annehmen, wenn er ihn nicht auch als Herrn annimmt. Das gehört zusammen. Nur Retter aber nicht auch Herr, das funktioniert nicht. Und lasst uns dafür hüten, dass wir diesen Weg meinen, gehen zu können mit uns selber. Er wird unser Retter, aber ob er unser Herr ist, das ist eine ganz andere Frage. Lasst uns das niemals auseinanderreißen. Jesus sagte seinen Jüngern, komm und folge du mir nach. Folge du mir nach. Also nicht nur, ich bin dein Retter, sondern folge du mir nach. Das steckt da genau drin. Herr heißt im Griechischen Kyros. Kyrios, das bedeutet, jemand hat Macht. Jemand hat Autorität, er hat Kontrolle. Er hat Herrschaft, oberste Leitung. Auch in meinem Leben. Ich musste da ein Fragezeichen machen und sagen, ja, Gott, du kennst mein Herz ganz genau und du weißt, wie oft ich mich da rauswinde und wie oft ich versuche, doch selbst derjenige zu sein. Als Retter habe ich gar kein Problem, aber dich als Herrn, das ist immer wieder eine Entscheidung, die mich herausfordert und ich glaube, sie fordert uns alle heraus. Gott hat in uns etwas hineingelegt, dass wir uns selbstständig entscheiden können. Ihr Lieben, und das Wort geht nicht nur an Nichtchristen, das geht auch an Christen. Es ist verheerend, wenn Christen Jesus annehmen als ihren Retter, aber sie ihm nicht auch den Status von Herr geben. Weil dann hat er nichts zu sagen in ihrem Leben. Ja, dann wird er angerufen wie der Doktor, der Hausarzt, wenn wir krank sind. Aber unser Herr, dass er einen Einfluss hat in mein Leben, dass er in mein Leben hineinreden kann, in meine Beziehungen, in meine Gedanken, in meine Finanzen, in meine Sexualität, in meine Süchte, in das, was ich tue, was ich nicht tun sollte. Das ist der Unterschied, wenn Jesus mein Herr ist. Auch meines Intellekts, der gehört da genauso rein. Alle Bereiche, auch bei dir zu Hause. Wenn auch bei dir zu Hause Jesus der Herr ist, das atmet man ein, wenn man dich besucht. Das ist wunderbar. Das sind Beziehungsworte, die Jesus hier auch gebraucht. Und ich möchte dir das ans Herz legen. David sprach, und es wird in der Apostelgeschichte 2, Vers 25 erwähnt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und da wird etwas konkret, was damit gemeint ist. Was für ein Bekenntnis, wenn Jesus mein Herr ist. Drückt sich das damit aus, ich habe ihn alle Zeit vor Augen. Ich rede mit ihm. Und bitte nicht nur sonntags. Mach es am Montag, am Dienstag, so viele Tage, wie die Woche Tage hat. Nutz die Zeit mit Gott. Sag, Jesus sei mein Herr. Und du wirst merken, du bist ständig innerlich herausgefordert. Guck mal in deine Zeit, in das, was du tust. Ich möchte aber eins vermeiden. Und das ist nicht das, was die Bibel sagt, dass du von jetzt ab in ein schlechtes Gewissen verfällst, in eine Werkgerechtigkeit und meinst, das muss ich noch tun und das muss ich noch tun und das muss ich noch tun. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Mach's in eigener Kraft, du wirst scheitern. Nein, die Bibel spricht davon, es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Insofern bleibt uns nichts anderes übrig. Und ich sage dir das als den Weg, den ich in Gottes Wort finde. Sage immer wieder, Jesus, ich bekenne dir, an den Stellen bist du nicht mein Herr. Aber ich möchte, weil ich dich liebe, weil ich erkannt habe und auch in mir das so fest verankert ist, dass du, wenn du mein Herr bist, mich zu dem Ziel führst. Ich erlaube dir, Heiliger Geist, dass du in mir dieses Werk tust, dass ich nicht nur das Wollen habe, sondern auch das Vollbringen, dass es eine innere Herzenseinstellung wird. Das ist mir so wichtig und das hat auch zu mir gesprochen. Im Johannes 20, Vers 28, dort finden wir die Geschichte vom Thomas, wo er nicht glauben konnte und Jesus dem Thomas sagt, komm, hier sind meine Nägelmale, hier sind meine Wundmale, lege deine Hände her und lege sie an meine Seite, sei nicht länger ungläubig. Was sagt Thomas dort? Formuliert, mein Herr und mein Gott. Merkt ihr? Nicht du bist Herr Jesus, sondern mein Herr und mein Gott. Er stellt ihn mit Gott auf eine Stufe und sagt, du bist für mich Gott. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Und Geschwister, ich werde noch an eine Bibelstelle erinnert. Ich möchte sie gar nicht um der Zeit willen zu sehr ausschöpfen. Aber wir finden sie auch im Neuen Testament, wo In Matthäus 7, Vers 21, viele sagen, Herr, 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 haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetragen? Haben wir nicht in deinem Namen verschiedene Wundertaten getan? Und dann wird er ihnen sagen, weichet von mir, ich habe euch nie erkannt. Das hat mich erschüttert, dieses Wort, und ich das nochmal lesen musste und sage, was meinst du damit? Ich glaube, es ist verknüpft mit Jesus Herr in meinem Leben. Es geht nicht darum, dass wir Jesus gebrauchen, um vielleicht Wunder zu tun und großartige Dinge zu machen, Gemeinde bauen, um uns einen Namen zu machen. Es geht darum, dass wir wirklich mit unserem Leben das verknüpfen und Jesus ist mein Retter, ja, Halleluja, Amen, aber er ist auch zugleich mein Herr. Und das bedeutet, ich diene ihm, ich erlaube ihm, dass er in mein Leben die Führung übernimmt. Ich möchte nicht diesen Tag selbst erleben müssen und ich möchte auch, dass keiner das von uns erlebt, dass einst Jesus sagen muss, ich habe dich nie erkannt. Du hast nie wirklich nach meinem Willen in deinem Leben gefragt. Ja, als Retter, als es dir schlecht ging, war ich da. Aber du hast nie wirklich als Herr mich in deinem Leben an die richtige Stelle gestellt. Lass dieses zu euch reden. Sag, wer Ohren hat, der höre das. Ich habe gerade gesagt, ich predige das nicht, dass ihr eine fleischliche Kraftanstrengung jetzt macht, die eure Gebetsliste noch weiter ausweitet, in eigener Kraft Dinge macht, sondern geht für euch auf die Knie und reflektiert euch auch bitte mal vor dem Worte Gottes und sagt, wenn ich mal ehrlich bin, an welchen Stellen ist das eigentlich der Fall und an welchen Stellen nicht. Das kann dein ganzes Leben ausmachen. Dein Job, deine Finanzen, deine Freizeit, deine Ehe, dein Dienst in der Gemeinde. Es wird dich, wird dein Leben verändern. Es wird sichtbar werden. Wort Gottes sagt, an den Früchten werdet ihr erkennen, ich glaube, ob sie mir nachfolgen, ob sie mir dienen. Ja? Und das wünsche ich uns. Ja, nicht nur ich wünsche euch das. Das ist das innerste Anliegen auch des Wortes Gottes, dass an den Früchten erkannt wird, dass wir seine Kinder sind. Dass hier in dieser Gemeinde und angefangen bei jedem Einzelnen dieses Wort so persönlich wird und sagst, ja, ich erkenne, Jesus ist noch nicht Herr in diesen Bereichen meines Lebens. Und ich da ehrlich bin und sage, ich entscheide mich, dass Jesus die Kontrolle bekommt. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Und ich glaube ganz fest, und so ist Jesus. Und so habe ich ihn in all den Jahren persönlich festgestellt. Er ist nicht der, der als autoritärer Herrscher uns unter seine Knute bringt. Sagt er übrigens auch uns als Gemeinde, Ältesten und Pastoren, so sollt ihr nicht herrschen, sondern ihr sollt mit Anerkennung, mit Liebe einander zuvorkommen. Und das ist das Kerneigene von Jesus. Er möchte, dass wir das aus Liebe zu ihm tun. So wie Thomas sagte, mein Herr und mein Gott, er erkannte, diese Nägelmale, die ich hier berührt habe oder die er mich berühren lässt, die hat er sich zufügen lassen, um meinetwillen. Ich erkenne, Jesus, was du für mich getan hast. Ich möchte, dass du mein Retter bist, aber auch mein Herr. Das wird nicht mit einem Gebet zu tun, beendet sein. Das wird ein lebenslanger Prozess sein. Und du stehst und ich stehe und wir alle stehen in einem permanenten Spannungsfeld. Lieben Geschwister, ich möchte es euch dennoch predigen, weil es mir auch ein Anliegen geworden ist. Lasst uns an der Stelle ehrlich sein. Ich möchte euch auch, das soll man ja nicht tun, ich möchte euch schon herausfordern, aber ich möchte euch auch an der Stelle sagen, seid nicht vorschnell mit dem, was ihr behauptet oder sagt oder auch dem Herrn versprecht. Wir singen einige Lieder, deren Tragweite wir in unserem Leben eigentlich nicht erfahren möchten. Herr, alles, was du mir nimmst und was du mir gibst, ich nehme es von dir, so ähnlich klingt es. Aber eigentlich ist das genau der Kern da drin. Ich nehme alles aus Gottes Hand. Ob es mir jetzt schmeckt oder nicht an der Stelle, ich erlaube ihm als Herr in meinem Leben zu sein. Auch wenn mein Leben heute vielleicht nicht so toll verläuft, die Diagnose nicht gut ist, ich muss ich an meinen Schwiegervater erinnern, den wir heute Morgen besucht haben. Ich nur sagen kann, Herr, gib ihm Gnade. Das sind Momente, da rufen wir, Jesus sei mein Retter, aber Jesus ist auch der Herr. Und er hat die Geschicke unseres Lebens in der Hand und er möchte, dass wir sie auch ihm willentlich geben. Lasst uns mal aufstehen miteinander. Ich möchte mit uns beten und ich möchte euch auch einladen, vielleicht in zweierlei. Wenn du erkennst, ich habe selbst diese erste Erfahrung noch nicht in meinem Leben realisiert, Jesus ist noch nicht mein Retter, dann möchte ich dich einladen, dass du dieses Gebet auch der Lebensübergabe, wenn es dein Innerstes ist, sprichst. Wir haben es im Alpha-Kurs so gemacht, dass ich sage, leg einfach auch als ein Zeichen dessen, dass es dir ernst ist und ein ehrlicher Ausdruck deines inneren Wollens ist, deine Hand auf dein Herz. Und dann wollen wir gemeinsam jetzt auch Jesus als dem Retter alle Sünde bekennen und auch dieses Erlösungswerk annehmen. Das gilt auch für dich, wenn du es noch nicht getan hast. Dafür möchte ich zunächst beten. Und lass uns bitte die Augen auch dabei geschlossen haben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mein Retter bist. Ich danke dir dafür, dass du uns mit dem Wort du ansprichst. Und du weißt, wer an diesem Punkt in seinem Leben bisher noch nicht gestanden hat. Aber wer jetzt aus tiefstem Herzen sagt, Jesus, sei du mein Retter, möchte ich dich bitten, dass du diesemjenigen alle seine Schuld vergibst, weil du dein Blut vergossen hast am Kreuz zur Sühne unserer Sünden. Und so wäschst du hinweg das, was uns vergiftet und schenkst uns neues Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du dieses Werk der Erlösung jetzt vollbringst und an denen tust, die sagen, Jesus, sei mein Retter. Dein Name sei gepriesen. Ich möchte jetzt aber auch im Weiteren beten für uns und können es in gleicher Weise tun. Du darfst mitbeten und darfst ehrlich sein. Du darfst dein Leben jetzt vor ihm hinlegen und sagen, Jesus, vergib mir, wo du nicht mein Herr bist. Und du darfst formulieren, ja, Jesus, sei mein Herr. Komm in mein Leben. Ich gebe dir die Dinge, über die ich bis jetzt selbst die Kontrolle habe. Dafür möchten wir jetzt beten. Und tu das, wenn du auch dazu bereit bist. Wenn nicht, dann lass dich nicht zu irgendwas drängen. Herr Jesus, einst muss jede Zunge bekennen, dass Jesus der Herr ist. Ich bin gewiss, es wird nur denen nützen, die das auch zu Lebzeiten so umgesetzt haben. Für die andere wird es zu einem Gerichtsurteil. Herr Jesus, und wir wollen als ganze Gemeinde, und ich schließe mich da ganz persönlich ein, die unser Leben in der Gänze hinlegen. In all den Bereichen, wo du nicht der Herr bist unseres Lebens, bitten wir dich, dass du der Herr wirst. In unseren Finanzen, in unseren Beziehungen, im Umgang mit unserem Körper, in unserer Sexualität, in allen unseren Bereichen, Herr Jesus, sei du mein Herr. Aber ich bekenne auch, ich kann es nicht aus eigener Kraft. So bitten wir dich, Jesus, sende, wie du es verheißen hast, deinen guten Heiligen Geist, dass er uns Jesus groß macht und in uns auch dieses Verlangen freisetzt und die Kraft loszulassen. Herr Jesus, du siehst, wer das ehrlich meint und du bist derjenige, der auch die Herrschaft übernimmt, bei jedem Einzelnen, der es auch ganz konkret macht. Dafür danke ich dir jetzt von ganzem Herzen. Ich bitte dich, dass du mit uns bist, dass du uns begleitest und dass du die Herrschaft übernimmst und es unser ganzes Leben prägst. Das ist mein Gebet. Ich bitte es im Namen Jesu. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich möchte aber auch diejenigen einladen, die vielleicht Dinge klären müssen. Nutzt die Zeit auch nach dem Gottesdienst. Kommt durchaus nach vorne. Manche Dinge muss man aussprechen, nochmal vor anderen. sagen, ich komme davon nicht los, oder die Dinge haben Macht in meinem Herr, in meinem Leben. Jesus ist der Herr und er hat Macht über alle Dinge, auch die Macht und Kraft freizusetzen. Daran glaube ich. Und auch das gehört zur Verkündigung dazu.